Und der Vers, den wir über diese zwei Wochen gestellt haben, den finden wir im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 12. Seid fröhlich in Hoffnung, in Bedrängnis haltet stand, seid beharrlich im Gebet. Hoffnungsfroh, standhaft, beharrlich. Das wollen wir so ernst nehmen für dieses Jahr 2020. Hast du die Hoffnung, dass dieses Jahr ein besonderes Jahr für dich persönlich wird und auch für diese Kirche? Hast du die Bereitschaft, standfest zu sein in den großen Herausforderungen, die auch dieses Jahr auf jeden von uns zukommen werden? Und sind wir bereit, beharrlich im Gebet zu sein? Jetzt gleich am Anfang, aber das ganze Jahr über. Das ist so das Thema, mit dem wir uns beschäftigen wollen. Als 2019, also letztes Jahr, der Winter hereinbrach und es draußen etwas kälter wurde, da stand ich als junger Ehemann das erste Mal so in der Verantwortung, die Wohnung auf Temperatur zu bringen. Und es hieß dann, dass ich also die Heizungen entlüften muss und anschließend Wasser in die Heizungsanlage nachfüllen müsste. So, und das Entlüften von Heizung ist für mich schon eine handwerkliche Meisterleistung, aber ich bestand diese Prüfung dann doch ohne ernstzunehmende Probleme. Und anschließend begab ich mich dann in den Keller, um dann Wasser nachzufüllen, also die Heizungsanlage aufzufüllen. Und was ich wusste ist, dass die Anzeige, dieser Anzeiger, der musste ungefähr in der Mitte sein, aber er war deutlich weiter unten. Also das klare Signal, Luca, du musst jetzt hier also Wasser nachfüllen. Und so fing ich also an, den Wasserhahn aufzudrehen und einige Hebel da irgendwie zu drehen und so weiter. Und dann hörte ich auch, wie das Rauschen begann und da durch die Leitung also das Wasser hineinfloss. Aber irgendwie waren die verschiedenen Hähne nicht richtig eingestellt, denn die Wasseranzeige, sie ging nicht hoch, sondern nach einiger Zeit ging sie tendenziell eher nach unten. Und so probierte ich also ein bisschen rum und ich versuchte es wieder und erneut ging die Anzeige nicht hoch, sondern dann nach einem kurzen Moment wieder ein Stück weit nach unten. Und ich suchte jetzt also nach irgendeiner Lebenslektion, die ich im Laufe der Jahre gelernt hatte, die ich jetzt also auf diese konkrete Situation anwenden kann. Weil ich habe jetzt nicht so viel handwerkliches Geschick, deswegen habe ich irgendwie versucht, was anderes herauszukramen. Und die Lektion, die ich mir dann also heraussuchte, war diese gute Devise, nicht zu schnell aufgeben, sondern hartnäckig sein. Und ich dachte, die Anzeige wird schon noch hochgehen. Ich muss nur ein bisschen aufdrehen und weiter warten. Und gesagt, getan, ich drehte also den Wasserhahn bis zum Anschlag auf und wartete, aber die Anzeige, sie ging nicht nach oben, sondern sie ging weiter nach unten. Und plötzlich knallte es und ein nicht enden wollender Wasserfall ergoss sich aus der Heizungsanlage nach unten. Und nach diesem ersten kurzen panischen Schockmoment versuchte ich irgendwie mit Gefäßen, die ich im Keller suchte, das Wasser aufzufangen. Aber es war völlig hoffnungslos. Der Keller wurde vor meinem eigenen Auge geflutet. Also wirklich geflutet. Und ich tat das, was jeder vernünftig denkende Mann in meiner Situation getan hätte. Ich rief schnell meine Mama an. Aber auch sie konnte mir aus der Distanz leider nicht helfen. Und deutlich später, als ich dann wieder zur Ruhe gekommen war und das Drama nochmal so Revue passieren ließ, erkannte ich dann auch meinen folgenschweren Fehler. Die Anzeige, an der ich mich orientierte, zeigte nämlich nicht die Menge des Wassers an, sondern die Temperatur des Wassers. Ja, die richtige Anzeige war hinter einer Klappe, die ich aber nicht geöffnet hatte. Und logischerweise war die Temperaturanzeige immer weiter nach unten gegangen, weil ich immer wieder glücklich kaltes Wasser in die Heizungsanlage hineinfüllte. Und die Anzeige für die Wassermenge, sie stieg und sie stieg, bis irgendwann ein kritischer Moment erreicht war und das Sicherheitsventil auslöste, sodass die ganze Heizung dann in den Keller entleerte. Es war so einer dieser Momente, in denen man denkt, offensichtlich passiert hier nichts, aber eigentlich passiert eine ganze Menge. Nur man kriegt es nicht so mit, weil man sich vielleicht an der falschen Anzeige orientiert. Ich kenne diese Momente aber nicht nur in diesem Heizungskeller-Moment, sondern manchmal kenne ich solche Momente auch in meinem Gebetsleben. Momente werden auch dieses Jahr kommen, in denen Gebet unerhört scheint und das Vertrauen in Gebet und noch viel schlimmer, das Vertrauen auch in Gott wird erschüttert. Wie gehen wir damit um? Was ist unsere Antwort auf diese Herausforderung? Könnte es sein, dass wie damals bei der Heizung, während wir beten, eigentlich etwas passiert, wir es manchmal aber nicht sehen können, weil wir auf die falsche Anzeige konzentriert sind? Und ich glaube, die Antwort auf diese Frage, wie gehen wir mit dieser Herausforderung um, wie gehen wir mit unerhörtem, scheinbar unerhörtem Gebet um, ich glaube, wir dürfen sie nicht einfach ungefiltert aus unserer Gefühlslage beantworten, diese Frage, oder aufgrund unserer Erfahrungen, die wir gemacht haben, sondern wir müssen sie geben aufgrund dessen, was das Wort Gottes sagt. Denn das Wort Gottes ist im Leben des Christen nun einmal die höchste Autorität. Das Wort Gottes kann mir Hoffnung geben. Ich darf mich an das Wort Gottes klammern, auch dann, wenn die Dinge um mich herum keinen Sinn ergeben. Und eine dieser biblischen Antworten auf unsere Gebetszweifel finden wir auf wunderbare Art und Weise in dem Buch der Offenbarung. Wenn wir also in das letzte Buch der Bibel, also die Offenbarung ist das letzte Buch im Neuen Testament, wenn wir dort hineinschauen, dann wird dort in Kapitel 5, Vers 8 erwähnt, dass die Gebete der Heiligen, also der Christenmenschen, dort in goldenen Schalen gesammelt werden. Ich lese einmal vor aus Offenbarung 5, Vers 8. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die Ältesten vor dem Lamm nieder und sie hatten jeder eine Harfe und eine goldene Schale voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Also dort ist gesprochen von so Schalen, in denen die Gebete der Heiligen gesammelt werden. Was irgendwie deutlich ist, die Wirkungsweise von Gebet kann so unterschiedlich sein. Ich stelle mir das so ein bisschen tatsächlich wie so ein Heizungsrohr vor und dort sind ganz viele verschiedene Anzeigen, die ich ablesen kann. Und dann fließt also mein Gebet durch dieses Rohr hindurch, aber nicht alle Anzeigen reagieren. Auch manchmal nicht die Anzeigen, von denen wir uns wünschen würden, dass sie reagieren. Und wir denken dann manchmal, weil wir so fokussiert sind auf eine Anzeige, die wir erwarten, dass sie reagiert, dass wir vielleicht nicht mitbekommen, wie sich andere Anzeigen bewegen, von denen wir nicht wollen, dass sie sich bewegen, aber vielleicht will Gott, dass sie sich bewegen. Manchmal springt vielleicht ein anderer Zähler an, als wir das erwarten. Zum Beispiel tiefer Frieden in einer schwierigen Situation. Wir sind so fokussiert darauf, dass die Situation sich verändert, dass wir irgendwie nicht merken, dass vielleicht in uns sich etwas verändert. Veränderung an unserem Charakter, um mit der Situation besser umzugehen. Geduld, Gnade, Ausharren. Das sind so Veränderungen, da guckt man auf die Anzeige, aber es passiert nichts, weil es so langsam passiert. Wie langsam verändert sich Charakter, oder nicht? Es geht nicht von heute auf morgen. Ich kann nicht beten, Gott, schenk mir mehr Gnade und in dem Moment habe ich nur noch Gnade. Sondern es ist manchmal so ein langer Weg, dass ich auch nicht die Geduld habe, diese Anzeige die ganze Zeit zu fokussieren und zu sehen, dass überhaupt sich was tut, weil ich denke, es passiert doch eh nichts. Manchmal gibt es auch eine Veränderung der Umstände. Wir erleben Heilung, Veränderung von Personen, Veränderung von Situationen. Es ist auch eine der Anzeigen, aber nicht die einzige. Oder die Sichtbarkeit eines tieferen Sinns. Manchmal beten wir, dass sich Dinge verändern und eigentlich sollen wir eigentlich nur erkennen, dass dahinter ein tieferer Sinn ist, den es auch auszuhalten gilt. Aber wenn keine dieser Anzeigen reagiert, was ist denn dann? Wenn nichts passiert? Dann lese ich Offenbarung 5, Vers 8 und ich merke, eine Anzeige reagiert immer. Diese Schalen, diese goldenen Schalen, sie sammeln die Gebete der Heiligen. Das heißt, diese Schalen, sie werden immer mit jedem Gebet weiter angefüllt und angefüllt. Das Gebet geht nicht verloren. Das ist die hoffnungsfrohe Botschaft. Kein ehrliches Gebet geht verloren. Kein Gebet verpufft irgendwo und ist weg. Sondern jedes Gebet wird gesammelt in goldenen Schalen. Es erfüllt immer einen Zweck. Und das gilt ganz besonders, nicht nur, aber ganz besonders für diese scheinbar unerhörten Gebete, die uns so oft quälen und mit Fragen zurücklassen. Da ist immer diese eine Sache, die mir Sicherheit und Hoffnung gibt, dass auch die scheinbar unerhörten Gebete ein Wohlgeruch für Gott sind. Sie sind wie Räucherwerk. Wir lesen davon im Alten Testament, wie für den priesterlichen Dienst goldene Schalen verwendet wurden, aus denen beim Speisopfer Weihrauchduft emporstieg. Wir lesen das im Psalm 141, Vers 2. Und wir erkennen, dass dieses Räucherwerk ein Sinnbild für unsere Gebete ist. In diesen goldenen Schalen wird das Räucherwerk, die Gebete gesammelt und sie sind ein Wohlgeruch für Gott. Psalm 141, Vers 2. Lass mein Gebet wie Räucherwerk gelten vor dir, das Aufheben meiner Hände wie das Abendopfer. Vielleicht hast du das schon mal gesehen und es ist komisch, dass im Gottesdienst Menschen ihre Hände heben. Es ist wie ein Abendopfer, oder nicht? Es ist wie, ich will Gott anbeten. Wie meine Gebete, so soll all das ein Wohlgeruch für Gott sein. Und das gilt ganz besonders auch in den Momenten, in denen vielleicht die Umstände nicht so super sind, in denen wir Enttäuschungen erleben. Es sind die Momente, in denen ich lernen möchte, insbesondere dann Gott anzubeten. Nicht, weil ich mich danach fühle, sondern weil es eine Entscheidung ist. Das ist so mein Projekt. Ich möchte lernen, in meinem Gebetsleben unabhängiger zu sein von den Umständen, in denen ich bin. Es ist ein Wohlgeruch für Gott. Deswegen hebe ich meine Hände und bete an, weil ich Gott und Menschen zeigen will, dass ich ein Wohlgeruch für Gott sein möchte, auch dann, wenn ich mich nicht danach fühle. So herrlich und so wertvoll soll mir Gott sein. Johannes, er schreibt also die Offenbarung und er kann uns Hoffnung dadurch geben, dass unsere manchmal so ohnmächtig und wertlos erscheinenden Gebete in der Hand hoher Engel sind. Er sagt uns Betern, dass unser Loben, unser Flehen an zentraler Stelle zur Wirkung kommt, nämlich in der unmittelbaren Thronumgebung Gottes. Dort ist dein Gebet, was vielleicht gerade so stümperhaft wirkte, als du im Lobpreis warst. Wo du dachtest, ach, das, meine Worte sind komisch, ich fühle mich nicht gut, die Musik gefällt mir nicht, es ist zu warm, es ist zu hell. Und trotzdem, hey, warum machen wir uns so abhängig von den Umständen? Unser Gebet, es kommt in der Thronumgebung Gottes zur Wirkung. Es ist gesammelt in goldenen Schalen. Ich frage mich, wenn wir unser Gebetsleben, wir leben so bequem, oder nicht? Wir leben so bequem in der westlichen Welt. Und wenn wir unser Gebetsleben jetzt schon von den Umständen abhängig machen, dann frage ich mich, was passiert eigentlich, wenn die Umstände nicht mehr so bequem sind? Renne ich dann sofort weg? Und ich möchte lernen, in meinem ganzen Leben mit Jesus weniger mich abhängig zu machen von den Umständen, sondern mehr zu lernen, wie ist eigentlich meine Reaktion auf die Umstände? Und das gilt ganz besonders für das Thema Gebet. Es wird in goldenen Schalen gesammelt und es ist ein Wohlgeruch für Gott. Gott kann jedes unserer Gebete erhören. Er kann es jetzt tun, er kann es in 10 Jahren tun oder er kann es einer ganz anderen Art und Weise tun, als wir es erwarten würden. Aber abgesehen davon, wie er das Gebet erhört, ob er das Gebet in einer bestimmten Art und Weise erhört, es ist jetzt schon ein Wohlgeruch für Gott. Das Gebet, was du seit Jahrzehnten sprichst, dass du seit Jahren sprichst. Es ist ein Wohlgeruch. Es ist nicht verloren. Es hat nicht nur erst dann irgendeinen Zweck erfüllt, wenn es dann auch wirklich so passiert, wie du gebetet hast, sondern es ist ein Wohlgeruch für Gott. Das ist diese erste Bedeutung der Schalen und des Räucherwerks. Und dann lese ich weiter und ich merke, dass die Schalen mit den Gebeten der Heiligen noch eine weitere Funktion haben. Und davon lesen wir dann in Offenbarung Kapitel 8, Verse 3 bis 5. Und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar, der hatte ein goldenes Räucherfass und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, damit er es zusammen mit den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar darbringe, der vor dem Thron ist. Und der Rauch des Räucherwerks stieg auf vor Gott zusammen mit den Gebeten der Heiligen aus der Hand des Engels. Und der Engel nahm das Räucherfass und füllte es mit Feuer vom Altar und warf es auf die Erde und es geschahen Stimmen und Donner und Blitze und ein Erdbeben. Es wird also offensichtlich einen Tag geben, an dem die Schalen gefüllt sind. An dem die Schalen nicht mehr voller werden sollen, sondern sie sind angefüllt bis zum Rand. Milliarden über Milliarden Gebete, die gesprochen wurden. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie oft in der Geschichte dieser Kirche wurden diese Gebete gesprochen? Von Menschen isoliert zu Hause, vielleicht in ihren Zimmern, in ihren Wohnungen, in ihren Häusern. Wie oft in dieser Versammlung? Muss ich das mal vorstellen? In der Geschichte dieser Kirche alleine, wie unendlich oft wurden diese Gebete gesprochen? Wie oft wurde Amen gesagt? Wie oft wurde Halleluja gesagt? Wie oft haben wir diese Schalen angefüllt? Und ich versuche mir diesen Moment vorzustellen, in dem das letzte Gebet gesprochen wurde und plötzlich schaut Gott zu einem der Engel und er sagt, es ist soweit, gieß es aus. Es ist soweit, die sind voll, gieß es aus. Wir wissen von der Bibel her nichts über eine eventuelle besondere Bedeutung des letzten Gebets, bevor die letzten Dinge geschehen. Aber ich stelle es mir irgendwie cool vor, dieses letzte Gebet zu sprechen. Also ich würde es gerne sein. Vielleicht ist es so ein bisschen so, wenn ein Kaufhaus eine Aktion hat, dass der 1.000.000. Käufer, der 1.000.000. Kunde, der kriegt einen Neuwagen geschenkt. Und du kommst also mit deiner Beefy und deiner Bravo, kommst du an die Kasse und denkst dir nichts eigentlich so. Und dann plötzlich kommt ein Signal und die Konfettikanonen, sie schießen los und nichts ist mehr, wie es einmal war. Ich glaube, wir müssen uns immer wieder selbst predigen, dass unsere Gebete dazu beitragen, dass der finale Sieg Gottes sichtbar wird. Er würde uns nicht dazu auffordern zu beten, dein Reich komme, wenn diese Gebete nicht ein Instrument sein sollten, dass die letzten Dinge ausgeführt werden. Es wird der Moment kommen, da sind die Schalen voll und die letzten Dinge werden ausgeführt. Es kommt das Ende. Und unsere Gebete spielen darin, nach den Aussagen der Bibel, eine wichtige Rolle. Und das ist irgendwie schön zu wissen, dass jedes Gebet, egal wie stümperhaft es ist, wenn es ehrlich gemeint ist, egal ob ich die Erfüllung dessen, wofür ich bete, schon erlebe oder nicht, darf ich wissen, es wird gesammelt in goldenen Schalen. Es ist ein Wohlgeruch für Gott. Und ich darf wissen, ich trage dazu bei, dass der finale Sieg Gottes sichtbar wird. Und wenn ich mir diese beiden Funktionen und Bedeutungen des Gebets anschaue, dann kann man sich durchaus berechtigterweise nun die Frage stellen, warum ist das Gebet des Christen an sich schon ein Wohlgeruch für Gott? Warum? Warum ist mein Gebet, warum gefällt das Gott? Warum ist es ein Wohlgeruch für ihn? Und ich glaube, der Grund ist der, dass wir allein durch Jesus die Möglichkeit bekommen haben, zu Gott zu beten. Im Neuen Testament lesen wir immer wieder, dass Jesus das Wort Gottes ist. Zum Beispiel im Johannes 1. Er ist das Wort Gottes, weil es keine umfassendere, persönlichere, schönere Kommunikation Gottes gibt, als durch Jesus Christus mit uns zu sprechen. Wir alle wissen, wir können nicht mit nacktem Auge einfach in die Sonne hineinschauen. Ihre strahlende Helligkeit würde sofort unser Augenlicht zerstören. Wir müssen sie durch einen geeigneten Filter betrachten. Dann können wir ihre mächtigen Flammen und Farben sehen. Wenn wir Jesus betrachten, wie die Bibel uns ihn zeigt, sehen wir die Herrlichkeit Gottes durch den Filter einer menschlichen Person. Deswegen beten wir im Namen von Jesus. Weil wir nicht einfach so zu dem heiligen Gott kommen können. Und wir haben diesen Filter einer menschlichen Person in Jesus Christus. Und dieses im Namen von Jesus beten, wie oft hört man das am Ende von Gebeten, oder nicht? Wir beten das im Namen von Jesus. Amen. Und manchmal ist es so wie so eine mystische Gebetsformel, durch die alles funktioniert. Wenn du das sagst, dann wird dein Gebet erhört werden. Aber so ist es nicht. Es bedeutet eigentlich nur, dass wir uns darüber im Klaren sind, dass wir nicht in unserem eigenen Namen gerade vor Gott kommen. Ich komme nicht in meinem eigenen Namen, sondern ich komme im Namen von Jesus. Deswegen trete ich vor den Allmächtigen. Es bedeutet, dass wir darum wissen, dass er uns nur aufgrund der Gnade erhört, die ihn so viel gekostet hat. Das ist das zentrale Glaubensfundament, das es uns möglich macht, von Gott erhört zu werden. Keiner von uns wäre von sich aus in der Lage, vor Gott zu treten, sondern wir kommen immer im Namen von Jesus. Epheser 2, Verse 16 bis 18 sagen es so. Christus ist für alle Menschen am Kreuz gestorben, damit wir alle Frieden mit Gott haben. In seinem neuen Leib, der Gemeinde von Christus, können wir nun als Versöhnte miteinander leben. Christus ist gekommen und hat seine Friedensbotschaft allen gebracht. Euch, die ihr fern von Gott lebtet, und allen, die nahe bei ihm waren. Durch Christus dürfen wir jetzt alle, Juden wie Nichtjuden, vereint in einem Geist zu Gott, dem Vater, kommen. Durch Christus, durch ihn, dürfen wir alle zum Vater kommen. Jesus hat unsere Trennung von Gott aufgehoben, indem er für uns am Kreuz die Schuld bezahlt hat. Gebet ist deshalb ein Wohlgeruch für Gott. Gebet ist deshalb ein Wohlgeruch für Gott, weil es immer wieder neu, jedes Mal, jedes ehrlich gesprochene Gebet stellt den Sieg von Jesus Christus dar. Macht deutlich, hey, ich komme im Namen von Jesus. Ich komme im Namen von Jesus, weil das, was er am Kreuz getan hat, ermöglicht mir Zugang zum Vater. Jedes Gebet, egal ob es erhört ist oder nicht, es hat eine Wirkung. Warum? Weil es den Sieg von Jesus positioniert. Jedes Gebet ist eine Anbetung. Auch eine Fürbitte ist eine Anbetung. Warum? Ja, ich bete zwar für etwas, aber ich komme zu Gott und sage, ich komme durch Jesus. Und ich preise dich, Vater, dass du deinen Sohn gesendet hast, sodass ich diese Bitte vor dich bringen darf. Jedes Gebet ist eine Anbetung, weil wir das Werk von Christus am Kreuz in Anspruch nehmen und verkündigen, dass wir allein durch Gnade zu Gott, dem Vater, kommen können. Im Alten Testament ist genau beschrieben, wie dieses wohlriechende Räucherwerk, das in der Stiftshütte verbrannt wurde, hergestellt werden sollte. Wir lesen davon im 2. Mose 30, Verse 34 bis 38. Da steht, der Herr sagte zu Mose, besorge dir wohlriechendes Harz, Galbanum, reinen Weihrauch und würzige Räucherklaue. Misch alles zu gleichen Teilen zusammen, wie es ein Salbenmischer tut, und gib etwas Salz dazu. Verwende nur reine Zutaten. Von dieser Mischung sollst du mir immer das Räucheropfer darbringen. Zerstoße etwas davon zu feinem Pulver und streue es im heiligen Zelt vor die Bundeslade, wo ich dir begegnen werde. Diese Weihrauchmischung ist besonders heilig. Ich habe sie allein für mich, den Herrn, bestimmt, und deshalb soll sie auch euch heilig sein. Darum dürft ihr keine solche Weihrauchmischung für euch selbst zusammenstellen. Wer es doch tut, um sich an dem Duft zu erfreuen, hat sein Leben verwirkt und muss aus dem Volk ausgeschlossen werden. Es handelt sich also um irgendwie so eine wohlriechende Mischung aus verschiedenen Dingen und von allen die gleiche Menge. Es soll nach der Kunst des Salbenmischers gemischt und gesalzen werden, rein und heilig. Niemand soll etwas Vergleichbares für den eigenen Gebrauch herstellen. Jeder, der so tat, soll aus dem Volk Gottes ausgeschlossen werden. Und kurz vorher lesen wir dann im 2. Mose 30, Verse 7 bis 8, dass dieser Weihrauch jeden Morgen und jeden Abend auf dem goldenen Altar verbrannt werden sollte. Jeden Morgen, wenn Aaron die Lampen des Leuchters säubert und Öl nachfüllt, soll er auf dem Altar eine wohlriechende Weihrauchmischung verbrennen. In der Abenddämmerung, wenn er wiederum die Lampen versorgt, soll er ebenfalls Weihrauch verbrennen. Die Räucheropfer sollen dort regelmäßig in meiner Gegenwart verbrannt werden. Dies gilt für alle Zeiten. 2. Mose 30, 7 bis 8. Beschrieben wird also zuerst die Vollkommenheit, die Reinheit, die Heiligkeit des Räucherwerks. Und wenn dieses Räucherwerk für unser Gebet steht, dann ist auch unser Gebet vollkommen. Es ist rein, es ist heilig. Und das ist absolut richtig, aber es ist nicht aufgrund dessen, was wir tun, vollkommen rein und heilig, sondern aufgrund dessen, was Jesus getan hat. Deswegen ist es vollkommen rein und heilig. Wenn wir durch Jesus zum Vater kommen, dann sind unsere Gebete selbst ein Wohlgeruch. Und niemand soll versuchen, selbstständig so eine Weihrauchmischung herzustellen, um ein Wohlgeruch zu sein oder es vor Gott zu bringen. Wer es tut, wird aus dem Volk Gottes ausgeschlossen. Und dasselbe gilt eigentlich für uns. Wir sollen nicht versuchen, aus eigener Kraft vor Gott zu kommen. Ihm ein Wohlgeruch zu sein. Du wirst es nicht schaffen. Keiner von uns wird es schaffen. Wir können nicht zum Volk Gottes gehören, wir können nicht zu Gott gehören, wenn wir versuchen, aus eigener Kraft dorthin zu gelangen. Sondern wir brauchen immer Jesus. Wir brauchen immer ihn. Wir müssen immer durch ihn zum Vater kommen. Er ist der Weg. Um zum Volk Gottes zu gehören, müssen wir durch Christus und sein Erlösungswerk dazugehören. Und wenn du das tust, dann hast du die Ermutigung, auch im Jahr 2020, jedes Gebet, das du sprichst, jedes, auch wenn es noch so anstrengend ist und wenn du noch so wenig fühlst dabei und wenn du denkst, es wird doch eh nie erhört werden und wenn du auf die Anzeige schaust und hoffst, dass die Umstände sich verändern und es passiert einfach nichts und du denkst, es macht keinen Sinn mehr. Ich bete seit Jahrzehnten, seit Jahren, seit Monaten. Warum passiert nichts? Darfst du die Verheißung annehmen, es wird gesammelt. In goldenen Schalen, in der Thronumgebung Gottes. Und es wird den finalen Sieg Gottes sichtbar machen. Und du darfst wissen, dass jedes deiner Gebete ist Anbetung. Warum? Weil du jedes Mal durch Jesus zu Gott kommst. Jedes Mal.